Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Heute schauen wir auf die Ergebnisse der Bundestagswahl, wie es denn so ist, Wahlhelfer zu sein und wie die Zukunft wohl aussehen könnte. Das Ganze machen wir heute nicht allein, sondern zusammen mit der Lina.
Hallo.
Lina, jetzt am Sonntag waren wir zum ersten Mal Wahlhelfer. Wie fandest du das Ganze denn?
Ich fand das ziemlich cool und interessant. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel Spaß machen kann.
Es war auch ziemlich viel los. Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl war sehr hoch, bei 82,5%. Im Vergleich dazu, bei der letzten Bundestagswahl waren es nur 76,4%. Das Ganze haben wir auch im Wahllokal gemerkt. Da war ein hoher Andrang, deutlich mehr als erwartet war. Und man hatte die ganze Zeit irgendwie was zu tun. Also es war nicht viel Langeweile zwischendurch. Die Schlange war teilweise lang, was ja gut für die Demokratie ist. Lass uns kurz ein bisschen was zum Ablauf sagen, damit sich die Leute das so ein bisschen vorstellen können. Wie lief das denn ab?
Also wir haben uns morgens um 7.30 Uhr mit dem Wahlvorstand, Schriftführer und Schriftführerinnen getroffen. Und da haben wir einmal geklärt, wie denn der ganze Ablauf von diesem Tag ist. Und dann haben wir uns Gott sei Dank aber in zwei Schichten eingeteilt, sonst hätten wir den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr da sitzen müssen. Und dann waren Marc und ich am Nachmittag dran und haben am Nachmittag dann die Leute begrüßt, die Wahlbenachrichtigung überprüft, ob die jetzt auch im richtigen Wahllokal sind. Und ich habe dann immer den Wahlschein rausgegeben und den Leute drum gebeten, eine Stimme bzw. zwei Stimmen abzugeben. Ja, ich glaube, wir waren da auch ein sehr gutes Team.
Ne? Hat alles so gut geklappt. Und dann um 18 Uhr schließt ihr das Wahllokal und dann geht's ans Stimme auszählen. Ganz interessant, es wird erst um 18 Uhr wird die Tür geschlossen, weil dann klar ist, ne, jetzt kommt keiner mehr rein, die Wahl ist vorbei, man kann nicht mehr wählen. Dann wird die Tür aber sofort wieder geöffnet, weil es ist eine öffentliche Auszählung. Die Menschen können einfach dazukommen. Haben bei uns auch Menschen getan. Und quasi zu schauen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann zählen wir das Ganze aus. Wie hat denn das mit dem Auszählen geklappt?
Ich war erstaunt. Also wir haben insgesamt nur anderthalb Stunden lang ausgezählt. Ich habe gedacht, wir sitzen die ganze Nacht da. Man hat am Anfang das aufgeteilt in vier Blöcke. Ich glaube, ein Block war Erst- und Zweitstimme war gleich, zum Beispiel CDU, CDU. Dann gab es einen Haufen Erst- und Zweitstimme unterschiedlich. Dann gab es einen Haufen ungültige Stimmen und es gab ein oder vermeintlich ungültige Stimmen, kommen wir später nochmal drauf zurück, was mit denen passiert, und einen Haufen für komplett leere Stimmzettel. Aber den Fall hatten wir gar nicht. Bei uns war immer irgendwas. Also was sehr erfreulich ist, dass die Leute auch dann wirklich gewählt haben. Und das ging aber dann ganz schnell. Jeder hat sich einen Riesenpacken genommen und hat dann in die vier Ecken praktisch die Wahlzettel geworfen. Und danach haben wir uns dann aber auch noch genauer angesehen, was denn jetzt auf dem jeweiligen Wahlzettel draufsteht. Vor allem natürlich den Haufen mit zweimal die gleiche Stimme und den Haufen mit zweimal die unterschiedliche Stimme.
Genau, und wichtig ist auch noch zu sagen, es wird immer doppelt kontrolliert. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel ich zähle die Stimmen für eine Partei aus und danach steht das fest, sondern das wird immer mehrmals von verschiedenen Menschen kontrolliert, damit da auch Fehler ausgeschlossen werden können. Was jetzt noch ganz interessant ist, ist natürlich so die Frage, wann ist denn eine Stimme auf dem Stimmzettel gültig und wann nicht? Was sind denn das für Situationen?
Also gültig ist, wenn man ein ganz klassisches Kreuz macht, in dem Kreis, der ja immer neben dem Direktkandidaten oder neben der Partei ist, wenn man das deutlich macht mit einem Kreuz. Oder man kann auch einen Punkt reinmalen, das ist auch immer noch gültig. Oder man macht einen Haken rein. Also eigentlich ist eine Stimme immer so lange gültig, wie die auszählenden Personen erkennen können, dass der Wähler oder die Wählerin sich für diese Partei oder diesen Direktkandidaten entschieden hat. Eine Stimme ist nicht gültig, wenn nicht klar ist, welche Partei gemeint ist. Also wenn man ein Kreuz irgendwie zwischen zwei Parteien macht, dann ist die Stimme halt ungültig, weil wir das dann ja nicht mehr klar zuordnen können. Das ist ja auch irgendwie logisch. Und was ich auch interessant fand, jetzt bei der Bundestagswahl gibt man ja immer zwei Stimmen ab. Das ist aber allerdings kein Muss. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass kein Direktkandidat oder so zusagt, ist es auch vollkommen legitim, nur eine Stimme für eine Partei abzugeben. Dann ist das immer noch gültig. Also Das ist kein Problem.
Ja, mein Fazit des Ganzen ist auch irgendwie, dass Wahlhelfer sein erstens gar nicht so langweilig ist, wie man denkt, weil eigentlich relativ viel los ist. Es ist eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen, weiß ich nicht, was gehen denn alles für Leute wählen. Mir hat das auch großen Spaß gemacht. Wir werden das auch auf jeden Fall wieder machen. Und ich finde, man hat halt einfach so das Gefühl, an der Demokratie beteiligt zu sein. Man hat irgendwie einen Effekt. Man macht mit, man ist Teil des Ganzen. Also war für mich einfach nur eine große positive Erfahrung.
Ja, ich fand auch schön, es gab auch Leute, die dann nochmal sich dafür bedankt haben, weil es ist ja ein Ehrenamt, natürlich kriegt man eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro, aber davon wird man ja nicht reich. Und ich fand echt nett, wenn die dann gegangen sind und sich nochmal bei uns bedankt haben, dass wir das machen, weil davon lebt die Demokratie ja. Ohne das würde das natürlich nicht funktionieren.
So ist es. Und jetzt schauen wir mal was näher auf die Ergebnisse. Also, klarer Sieger der Bundestagswahl ist die Union mit 28,52%, wie zu erwarten war. Friedrich Merz wird jetzt sehr wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler. Großer Sieger ist aber leider eben auch die AfD, die ihre Stimmanteile tatsächlich genau verdoppelt hat. Und zwar von 10,4 bei der letzten Bundestagswahl auf jetzt 20,8. Das ist natürlich ein Schaden für die Demokratie, aber war irgendwie auch zu erwarten. Großer Verlierer, wie ebenfalls zu erwarten war, die Ampelparteien, gerade die SPD verliert 9 Prozentpunkte jetzt auf 16. Auch die Grünen noch relativ stabil, aber auch mit Verlusten mit 3 Prozentpunkten. Und die FDP fliegt aus dem Bundestag, hatte vorher 11, jetzt mit 4,33%. Und auch das BSW mit knappen 4,97% fliegt ganz knapp raus. Überraschungssieger vielleicht auch noch so ein bisschen ist die Linkspartei, die überraschend mit 8,77% sehr klar, sehr sicher in den Bundestag eingezogen ist. Hättest du damit gerechnet?
Vor einem Monat hätte ich noch nicht damit gerechnet, aber vor einer Woche war mir klar, dass die Linke reinkommt. Also mit der Heidi haben sie so einen guten Social-Media-Auftritt hingelegt, dass das hat einfach viele junge Leute auch gepackt, was man ja auch sieht, wenn man sich die Stimmen nach Altersgruppen ansieht. Also unter 25 Jahre haben ja, also ein Viertel der Wahlberechtigten unter 25 Jahre haben die Linke gewählt. Da sieht man, dass also Social Media sicher dazu beigetragen hat, dass die wieder auferstanden sind, sagen wir es mal so.
Jetzt können wir schon mal auf das Thema so Demografie schauen. Du hast gerade schon gesagt, die unter 25-Jährigen, 25% der unter 25-Jährigen, ein Viertel, hat eben die Linke gewählt, aber eben auch 21% haben die AfD gewählt. Also die jungen Leute, muss man sagen,
die sind gespalten.
Sind gespalten und haben mehr AfD gewählt als die Menschen, die 60 Jahre und älter sind. Bei denen sind es nämlich nur 15%. Die Älteren haben nämlich vor allem die Union gewählt und danach die SPD. Und auffällig ist auch noch, dass bei den jungen Leuten gerade Grüne und FDP, die bei der letzten Bundestagswahl die großen Gewinner waren bei den unter 25-Jährigen, jetzt sehr stark verloren haben. Die Grünen nur noch bei 10% und die FDP bei 5%. Aber lass uns mal eben auf die Sitzverteilung jetzt im Bundestag schauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Also BSW, FDP sind ja raus. Dadurch ist natürlich der Anteil der anderen Parteien, die reingekommen sind, etwas größer. Der Bundestag hat jetzt ja nach dem in der Ampelregierung verabschiedeten Wahlgesetz nur noch 630 Sitze. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Und die Union hat davon 208 und die SPD 120. Damit haben die ja dann zusammen 328, wenn meine Mathekenntnisse das noch ganz hinkriegen. Bedeutet, die haben hier eine Mehrheit und eine GroKo ist natürlich jetzt die wahrscheinlichste Variante und darauf läuft ja auch alles hinaus. Wie sieht es denn mit den anderen Parteien aus?
Die Grünen kommen auf 85 Sitze nur noch, das war natürlich 2021 noch anders. Die AfD kommt jetzt auf 152 Sitze, was ja wesentlich mehr ist als noch 2021. Die Linke kommt auf 64 Sitze und das SSW, das ist ja so ein, ich glaube, eine Minderheitspartei aus Schleswig-Holstein mit der dänischen Minderheit, die haben durch eine Sonderregelung einen Sitz erlangt, was eigentlich schade ist, weil dann sitzt da einer vom SSW und der hat leider gar keinen Kollegen, mit dem er sich austauschen kann.
Auch noch ganz interessant ist so die Aufteilung nach Geschlecht, obwohl die Unterschiede hier gar nicht mehr so gravierend sind. Also Männer haben tendenziell...
Männer haben eher rechts gewählt
als Frauen. Rechts gewählt, das ist richtig. Also vor allem Union, aber auch bei der AfD deutlich mehr, weniger die Grüne, weniger die Linken. Wie sieht das bei den Frauen aus?
Bei den Frauen natürlich ist trotzdem die CDU die stärkste Kraft, aber die AfD hat bei den Frauen nur in Anführungszeichen 18%, wohingegen das ja bei Männern 24% ist. Und mit den 18% ist das genauso viel, wie die SPD von den Frauen bekommen hat. Das heißt, die teilen sich Platz 2.
Und ganz interessant, wir haben ja eben schon über die unter 25-Jährigen gesprochen. Auch hier, wenn man das nochmal nach Frauen und Männer aufteilt, da ist ein ganz deutliches Bild zu sehen, wie ich finde. Ja. Also wenn ich mir hier anschaue, die Männer 27% AfD, Linke, Grüne deutlich, die Linken vor allem deutlich weniger, Union ein bisschen mehr. Wie ist das bei den Frauen dagegen?
Ja, die Frauen, die haben am allermeisten die Linke gewählt mit 35%. Also das ist ja wirklich krass. Und die AfD ist wesentlich geringer, trotzdem zweitstärkste Kraft, aber nur noch mit 15%. Also da liegen 20% zwischen der stärksten und der zweitstärksten Partei, was ja, also ich persönlich finde dieses Ergebnis schön. Und dann so dahinter dümpeln irgendwo die SPD, Grüne und auch die Union, wobei die Union da eigentlich das Schlusslicht bildet bei den Frauen. Und dann irgendwo ganz weit hinten mit 3% gibt es noch die FDP.
Dann schauen wir doch mal auf das Thema Bildung. Menschen mit hoher Bildung haben vor allem die Union gewählt, aber etwas weniger als Menschen mit einfacher Bildung. Auffällig ist auch, dass bei Menschen mit hoher Bildung die Grünen deutlich, deutlich besser abschneiden, nämlich mit 18%, bei Menschen mit einfacher Bildung nur bei 4%. SPD wird auch weniger gewählt von Menschen mit hoher Bildung, auch eher bei einfacher Bildung. Und ein ganz klares Bild haben wir bei der AfD. Wie sieht es denn da aus?
Ja, da mit einfacher Bildung wählen fast 30%. Die AfD sind 29, wenn wir genau sein wollen. Und bei einer höheren Bildung sind das dann nur noch 13%. Also das ist auf jeden Fall ein signifikanter Unterschied. Wir können ja auch mal schauen, das Wahlverhalten kann man nach Bildung aufteilen, aber man sieht auch einen signifikanten Unterschied, wenn man sich mal die Bevölkerungsgruppen anschaut. Ne? Also zum Beispiel jüngere Frauen in Städten im Vergleich zu älteren Männern auf dem Land, da sieht man auch wieder ganz klar, die jungen Frauen, ne, wählen mit 35% die Linke, wobei die älteren Männer auf dem Land nur 4%. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Wahrscheinlich natürlich auch sind die Bedürfnisse ganz anders, ob jetzt eine Frau jung und in der Stadt oder alt, Mann und auf dem Land. Aber das sind wirklich, also da spaltet sich die Gesellschaft schon fast.
Ja, es sind natürlich einfach nicht nur Generationsunterschiede, sondern natürlich auch einfach dann auch noch Stadt-Land-Unterschied. Was ich da ganz interessant finde tatsächlich, was mich überrascht hat, dass auf dem Land ältere Männer auf dem Land die Union deutlich mehr wählen noch als die AfD. Da hätte ich irgendwie tatsächlich mit einem umgekehrten Ergebnis gerechnet.
Ja.
Was auch noch sehr relevant ist, halt eben das Thema wirtschaftliche Situation. Viel diskutiert sind ja einfach nur durch die Inflation der letzten Jahre, durch die Preissteigerungen und den Reallohnverlust ist die wirtschaftliche Situation vieler Menschen nicht gut. Dann kann man natürlich aufteilen, die Wählenden der einzelnen Parteien, wie gut die persönlich ihre wirtschaftliche Situation einschätzen. Wem geht es denn da nach eigenen subjektiven Angaben denn am besten? Sind das die FDP-Wählenden?
Nee, Tatsache nicht. Also am besten geht es wohl den Leuten, die Grünen gewählt haben, also Bündnis 90, die Grünen. Und am schlechtesten geht es tatsächlich den AfD-Wählern, was ja ein bisschen, ich sag mal, interessant ist, wenn man sich ja das AfD-Wahlprogramm ansieht, das ja primär eigentlich Besserverdienende besser stellt. da hätte ich eigentlich erwartet, dass, wenn halt natürlich die persönliche wirtschaftliche Lage schlecht ist, dass man vielleicht eine Partei wählt, die in ihrem Wahlprogramm mehr versucht, die wirtschaftliche Lage von schlechter Gestellten zu verbessern. Aber
ja,
die Gründe dafür sind vielfältig, das können wir natürlich jetzt nicht wissen.
Ist absolut korrekt. Also es ist ja schon in der Vergangenheit so gewesen, dass Menschen mit niedriger Bildung und Menschen mit niedrigem wirtschaftlichen, mit niedrigem sozioökonomischen Status viel die AfD wählen, obwohl, und das ist ja, wie du ansprichst, das Interessante, diese Menschen unter der AfD am allermeisten leiden würden. Also die Wirtschaft sieht am schlechtesten aus, die AfD will vor allem Entlastungen in steuerlicher Hinsicht auch für Besserverdiener. Da ist kein Mehrgewinn quasi für die Menschen drin. Deswegen ist das eigentlich eher kontraintuitiv, aber wir haben ja auch eben gesehen bei einem Donald Trump jetzt in den USA, der wurde gewählt, nicht unbedingt, weil jetzt die Fakten zeigen, oh, der wird bessere Politik machen für die Menschen, die wenig Geld haben, macht er ja aktuell auch nicht, sondern einfach, weil halt Biden es halt nicht hingekriegt hat, ne, die Probleme zu lösen, und man geht dann halt zur Alternative, und die haben die Alternative im Namen, die kriegen es halt einfach hin, den Menschen, vielen Menschen, zum Glück nicht allen, zu verkaufen, dass sie deren Probleme lösen können. Und hier muss man ganz klar sagen, diese Probleme hat die Ampelkoalition nicht zufriedenstellend lösen können.
Ja. So. Was ich aber interessant finde, ist, wie sich die Stimmenanteile bei Erstwählern verändert haben. Also ganz stark ist auch schon zu sehen, wie man sich ja schon denken kann, weil wir auch schon über junge Männer und junge Frauen gesprochen haben, ist, dass die Linke einen riesigen Zuwachs hat, was die Erstwähler angeht. Also 2021 waren das noch 19% weniger, die Linke gewählt haben, wenn sie Erstwähler waren. Und dieses Jahr waren es dann schon 27%. Also 27% der Erstwähler, also junge Menschen, die gerade 18 geworden sind oder in den letzten 3 Jahren dann 18 geworden sind, entscheiden sich für die Linke, die damit stärkste Kraft ist. Zweitstärkste Kraft, wie auch schon erwartet, wie ja auch schon erwähnt, bei jungen Menschen ist dann aber auch wieder die AfD.
Ja, das ist ja gerade interessant, dass die Menschen, die vorher grüne FDP gewählt haben, also die jungen Menschen, da sind jetzt grüne FDP, haben komplett verloren bei denen gerade. Die FDP hat 18 Prozentpunkte bei den Erstwählenden verloren. Die Menschen sind jetzt zur Linken gegangen und zur AfD. Also wir haben ein ganz klares Bild, dass von der Mitte weg in die nach links außen und nach rechts außen die Wanderung quasi stattfindet, weil diese Parteien in der Ampelkoalition das Vertrauen verspielt haben. Außerdem ist natürlich interessant, welche Bevölkerungsgruppen die einzelnen Parteien gewählt haben. Wie sieht es denn da mit den Arbeitern aus?
Die Arbeiter, da haben wir auch hier einen Vergleich, ne, zu 2021. Und es ist klar zu sehen, dass vor allem die AfD oder am meisten die AfD profitiert hat. Da sind nämlich 17% dazu gekommen, was insgesamt dann zu 38% führt. Und am meisten einstecken musste hier die klassische Arbeiterpartei, die SPD, die hat 14% verloren im Vergleich zu 2021 und kommt bei den Arbeitern nur noch auf 12%. Und da muss man ja eigentlich sagen, die sind ja das klassische Wählerklientel der SPD. Und da muss natürlich die SPD auch kurz- und langfristig schauen, wie sie vielleicht ihre Stammwählerschaft wieder für sich gewinnen kann, weil das sollte ja eigentlich nicht so sein. Die SPD setzt sich ja genau für die Arbeiterthemen ein.
Das ist so ein bisschen die Frage, ob sie das noch ob sie das noch genug tut. Aber die AfD ist auf jeden Fall, muss man klar sagen, die neue Arbeiterpartei. Also es war sie auch schon 2021, aber jetzt noch deutlicher. Ja. Und auch beim Thema soziale Gerechtigkeit trauen die Wähler der SPD immer weniger zu, dafür zu sorgen, dafür immer mehr der Linkspartei. Ganz interessant noch das Thema, welche Partei denn die beste Antworten auf die Fragen der Zukunft hat. Da sind die Grünen dann wieder relativ weit oben, aber eben auch die Union. Hier sehen aber auch vor allem die älteren Menschen eher die Hoffnung in der Union und die jüngeren Menschen eher die Hoffnung bei den Grünen. Jetzt natürlich ganz wichtig noch das Thema, welches Thema für die Wahlentscheidung die größte Rolle spielt. Da gab es ja viele verschiedene Themen. Wie sieht es denn da aus?
Also was zu erwarten war, ist natürlich, dass Zuwanderung eine große Rolle spielt, obwohl das tatsächlich in Ostdeutschland eine wesentlich größere Rolle spielt als in Westdeutschland. Was ich auch interessant finde, weil natürlich die Ostbundesländer haben einen wesentlich niedrigeren Migrationsanteil oder auch niedrigen Anteil an Zugewanderten, aber haben offensichtlich, größeren Angst oder Respekt vor diesem Thema als Westdeutsche, was vielleicht aber auch einfach mit unzureichenden Berührungspunkten zusammenhängt, ne? Also ich persönlich arbeite mit vielen Zugewanderten und empfinde das jetzt nicht irgendwie als schlimm oder sonst irgendwas. Das sind nette Leute. Aber was man nicht kennt, ist natürlich im ersten Moment erstmal fremd. Was vor allem in Westdeutschland wichtig war, den Leuten ist die soziale Sicherheit und die innere Sicherheit. Sicher geht das eventuell auch einher mit dem Thema Zuwanderung, aber Zuwanderung war hier nicht das Allerwichtigste. Und im Osten ist auch sowas wie soziale Sicherheit und innere Sicherheit wichtig, aber etwas weniger als die Zuwanderung. Mhm. Das sieht man hier ganz gut.
Und im Osten eben auch das Thema Friedenssicherung noch ein größeres Thema, als es das im Westen ist. Also zusammengefasst sind so die wichtigsten Themen sind innere Sicherheit, Zuwanderung, Wirtschaftswachstum und die soziale Sicherheit. Jetzt schauen wir doch mal auf Solingen, hier den Wahlkreis Solingen, Remscheid und Wuppertal 2, wo ich ja mit den einzelnen Direktkandidaten und Kandidatinnen gesprochen habe. Hier hat bei den Erststimmen recht deutlich Jürgen Hart von der CDU gewonnen mit 32,4%. Ingo Schäfer, der einzig wirklich ernstzunehmende Konkurrent mit 27,4%. Aber auch der AfD-Kandidat Tobias Montag, der nirgendwo in irgendwelchen Medien zu sehen, hören, lesen, was auch immer war, soweit ich das wahrgenommen habe, kommt auf 18,5%. Grüne bei 8,7, Daniel Schirm von der FDP bei 3,2 und Rolf Breuer von der Linken mit 7,5. Wie sieht es denn hier im Wahlkreis mit den Zweitstimmen aus?
Auch bei den Zweitstimmen hat hier die CDU klar gewonnen mit 28,5%, gefolgt von der SPD mit 20,1% und dann als drittstärkste Kraft ist auch hier in Solingen die AfD zu nennen mit 18,3%, womit die einen Zuwachs haben in Solingen von 10,6%. Das ist natürlich schon mal, ne? Das ist eine Leistung, würde ich behaupten. Was ich jetzt aber auch noch interessant finde, weil ich die Abbildung daneben sehe, zu den einzelnen Wahlkreisen, wer da gewonnen hat. In Westdeutschland ist das ja hauptsächlich CDU und CSU, aber man kann leider sehr, sehr gut erkennen, wo Ostdeutschland liegt, weil Ostdeutschland ist so gut wie blau bis auf
Berlin
und ein kleiner Punkt da unten, was wo die Linke auch noch gewonnen hatte.
Ja, wo Bodo Ramelow gewonnen hat, die Silberlocken. es ist eine klar geteilte Karte eigentlich, ne, in Ost und West. Osten ist blau, Westen ist schwarz, beziehungsweise halt die CSU, mit ein paar roten, grünen und auch blauen Flecken. Mhm. Ganz interessant, im Westen Wahlkreis Kaiserslautern und Gelsenkirchen sind an die AfD gegangen. Das noch ganz interessant. Ansonsten, ja, die Karte war auch etwa so zu erwarten. Wie sieht es denn in Nordrhein-Westfalen so insgesamt aus?
Also in Nordrhein-Westfalen ist, auch wie eigentlich ja überall, klarer Sieger die CDU mit 30,1%. Also in Nordrhein-Westfalen hat sie sogar im Vergleich zu ganz Deutschland noch ein bisschen mehr holen können. Danach kommt die SPD mit 20%. Und als drittstärkste Kraft auch hier die AfD mit 16,8%.
Was ich jetzt noch ganz interessant finde, ist, sich einfach mal anzuschauen, wie viele Wahlberechtigte gibt es denn in den einzelnen Altersgruppen. Da fällt auf, also die 18- bis 20-Jährigen, das sind 3,4%. Die 21- bis 29-Jährigen sind 11%. Einen großen Batzen machen die über 60-Jährigen aus. Die machen nämlich allein 40% der Wahlberechtigten aus. Die zweitstärkste Gruppe sind die 50- bis 60-Jährigen, das sind dann 17%. Also allein 57% der Wahlberechtigten sind über 50 Jahre. Das zeigt natürlich auch nochmal den Einfluss der Demografie und ist natürlich einfach ein signifikanter Faktor in dem Ganzen.
Und das wird ja auch sich nicht sonderlich verändern. Wir haben ja den demografischen Wandel. Es wird eher dazu kommen, dass ja immer mehr Menschen älter sind, als es junge Menschen gibt. Das sich natürlich dann auch in der deutschen Politik widerspiegelt, wo man natürlich darüber diskutieren kann, inwieweit ist das fair? Jemand, der vielleicht 80 ist, entscheidet über die Zukunft von einem 18-Jährigen mit. Aber das ist sicher nochmal ein anderes Thema, was ich aber auch interessant zu diskutieren finde. Also man darf erst ab 18 wählen. Gibt es da auch ein Höchstalter oder nicht?
Es gibt ja auch zum Beispiel, also natürlich auch die Forderung, dass auch die Bundestagswahlen ab 16 Jahren zum Beispiel sind. Mhm. Gibt es, denke ich mal, Pro- und Kontra-Argumente für. Allgemein das Thema Demografie bleibt ein wichtiges Thema und wird viel zu wenig beachtet, gerade auch im Thema Wirtschaft zum Beispiel. Aber das werden wir in der Zukunft auf jeden Fall auch noch anreißen. Jetzt schauen wir mal was näher auf die einzelnen Parteien. Beginnt mit der Union.
Die Union ist ja bei dieser Wahl als Sieger in Anführungszeichen hervorgegangen. Ich denke, man kann darüber streiten, inwieweit man mit 28% und ein paar Gequetschten als Sieger hervorgehen kann, weil das ist nun mal das zweitschlechteste Ergebnis der CDU jemals. Das schlechteste Ergebnis hatten sie mit Armin Laschet, da hatten sie noch 4% weniger. Dementsprechend wäre ich vorsichtig, sie jetzt als Sieger zu betiteln. Vor allem haben sie auch einfach wahrscheinlich noch einige Stimmen eingebüßt durch die letzten Abstimmungen im Bundestag über Migration und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat einige nochmal von der CDU abgeschreckt. Einige sind sicher auch nochmal Richtung AfD gewandert. Nichtsdestotrotz wird Friedrich Merz jetzt wahrscheinlich diese Regierung anführen.
Wenn wir uns das Thema Wählerwanderung mal näher anschauen, dann hat die Union vor allem von FDP und von der SPD viele Wähler gewinnen können, hat aber auch trotzdem etwa 1 Million Wähler an die AfD verloren. Und auch das Thema Altersgruppe bei der Union, die allermeisten Menschen, die die Union gewählt haben, sind 70 Jahre und älter. Aber auch eben in den jungen Gruppen sind die Anteile der Union im Vergleich zu vorherigen Wahl deutlich gestiegen. Wie sieht es denn aus? Was waren denn die wichtigsten Themen, die für die Union sprechen?
Also man spricht der Union natürlich eine Wirtschaftskompetenz zu. Das ist im Vergleich zu 2021 auch nochmal gestiegen. Dann die Kriminalitätsbekämpfung. Wahrscheinlich ist das auch noch mal präsenter jetzt geworden durch die Abstimmungen, die sie in den Bundestag eingebracht haben. Außenpolitik ist noch relativ wichtig und die Steuer- und Finanzpolitik sowie zu erwarten natürlich die Asyl- und Flüchtlingspolitik und die Altersversorgung. Es ist ja jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, deutlich zu sehen, dass vor allem ältere Menschen, ne, ich sag mal 50 plus, die CDU wählen und dementsprechend ist natürlich auch die Altersversorgung für diese Menschen ein relevantes Thema, weswegen sie sich auch für die Union entscheiden, weil sie der Überzeugung sind, dass die auf jeden Fall die richtige Partei sind, um die Altersversorgung zu sichern.
Und womit konnte die Union mehr überzeugen? Mit ihrem Kandidaten oder mit ihrem Programm?
Tatsächlich mit ihrem Programm. Also Friedrich Merz scheint jetzt nicht unbedingt die Leute zu überzeugen. Aber das muss man natürlich in gewisser Weise auch trennen können. Also wenn man eine Partei gut findet für ihre Inhalte und für das, was in ihrem Wahlprogramm steht, muss man natürlich den Kandidaten jetzt nicht total abfeiern.
Ähnlich sieht das aus bei der SPD. Auch hier konnte der Kandidat, nämlich Olaf Scholz, überhaupt nicht überzeugen, wenn dann doch das Programm oder auch die langfristige Parteienbindung, also die Leute, die schon immer SPD gewählt haben, die haben jetzt auch viele jetzt auch SPD gewählt, also konnten wenig Neuwähler gewinnen. Kompetenzen, die der SPD zugesprochen wird, sind immer noch Thema soziale Gerechtigkeit, wenn auch deutlich weniger, auch Altersversorgung, Verteidigungspolitik, Steuerfinanzpolitik, Wirtschaft eher weniger.
obwohl man, ich finde, hier ganz klar sehen kann, dass der SPD im Generellen ganz viele Kompetenzen, also nicht abgesprochen, aber weniger zugetraut werden. Also die haben unter der Ampelregierung, obwohl sie ja eigentlich viele gute Dinge auf den Weg gebracht haben, das haben sie aber nicht vernünftig nach außen kommuniziert. Also für die Menschen ist eigentlich nur angekommen, dass vieles schiefläuft und dementsprechend spiegelt sich das auch in den zugesprochenen Kompetenzen zur SPD wieder.
Bei der Wählerwanderung hat die SPD, wie angesprochen, vor allem an die Union verloren, 1,7 Millionen Wähler etwa, aber auch massiv an AfD, an die Linke und auch an das BSW, aber fast gar nicht an die Grünen und bekommen hat die SPD ein paar Stimmen von der FDP. Weiter geht's mit den Grünen, die haben ja etwa 3 Prozentpunkte verloren, jetzt mit 11%, bei der letzten Wahl waren es noch 14%. Ist aber dennoch das zweitbeste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Dennoch sind die Grünen sehr gefrustet von dem Ergebnis, wie ich das so wahrnehme. Was glaubst du denn, sind Gründe, warum es bei den Grünen nicht so gelaufen ist? Wie gedacht, obwohl Robert Habeck, der Kandidat, doch allgemein relativ beliebt ist.
Ja, also den Grünen wird sowas vorgeworfen, dass sie sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze kümmern oder gekümmert haben und dass sie den Wählerinnen und Wählern vorschreiben, wie sie zu leben haben, also ganz viel Regulierung betreiben würden, obwohl ich das jetzt in der letzten Legislaturperiode nicht so empfunden habe, aber das ist natürlich auch immer etwas Persönliches.
Was sind denn die Kompetenzen, die den Grünen so zugeschrieben werden?
Also den Grünen werden natürlich die klassischen Kompetenzen zugesprochen wie Klima- und Umweltpolitik, obwohl auch sie da einbußen mussten. Also die Kompetenz wird ihnen etwas weniger zugeschrieben als noch 2021, aber dennoch mit am meisten ist ja auch das Thema der Grünen. Dann als nächstes die Außenpolitik. Da haben sie tatsächlich im Vergleich zu 2021 dazu gewinnen können. Also anscheinend scheint Annalena Baerbock vielleicht doch gar nicht so einen schlechten Job gemacht zu haben. Das empfinden die Leute bei dieser Wahl positiver als noch 2021.
Wenn wir hier auf die Wählerwanderung schauen, dann sieht man klar, die Grünen haben zwar von SPD und FDP ein paar Stimmen gewinnen können, aber sie haben massiv verloren, vor allem an die Linkspartei. Und wo das so ein bisschen dran liegen kann, würde ich sagen, ist zum einen natürlich, dass die Linkspartei an sich hat medial einen guten Job gemacht, die haben sich gut vermarktet, eben auch mit Heidi Reichenick auf TikTok und Instagram, haben die viel Reichweite gewinnen können und die haben sich natürlich sehr abgegrenzt, auch zu den, ich sag mal, sozialen Kälte von Grüne und SPD, weil die mit diesen Themen eben nicht mehr so sehr punkten konnten. Gerade das Thema bezahlbares Wohnen, bezahlbares Leben, Mieten, damit konnten Grüne und SPD überhaupt nicht überzeugen. Die Linke aber doch, das ist halt gerade für junge Menschen sehr, sehr wichtiges Thema. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Robert Habecks Kalkül, die Partei mehr in die Mitte zu rücken, nicht so ganz aufgegangen ist, weil man dadurch natürlich am linken Rand jetzt deutlich Stimmen verloren hat und nicht wirklich aus der Mitte quasi Stimmen gewinnen konnte. Es war auch jetzt im Rahmen der Abstimmung im Bundestag zu den von Friedrich Merz vorgeschlagenen Gesetzen zur Migration, war von vielen ein deutlicheres noch Entgegenschreiten von den Grünen gefordert. Manche haben sogar von Habeck gefordert, eine Koalition mit der Union komplett auszuschließen. Das haben die Linken natürlich getan. Also die Linken haben ja sowieso keine Option, sag ich jetzt mal, in einer Regierung beteiligt zu werden. Da haben viele, das ist so meine Analyse, der Linken viel Zuspruch gegeben, überzeugt von der Linken. Die Linke hat irgendwie ihre Ansichten behalten, ist bei ihren Idealen geblieben und das sehen viele bei SPD und Grüne eben nicht so. Was sind denn noch Themen, die den Linken wichtig sind, beziehungsweise mit denen die punkten konnten, außer jetzt dem klassischen Thema soziale Gerechtigkeit?
Das ist zum Beispiel sowas wie die ostdeutschen Interessen. Also anscheinend, ich behaupte jetzt mal, auch wenn ich das hier nicht sehen kann, dass das natürlich auch primär von Ostdeutschen hervorgehoben wurde, dass die Linke wohl ihre Interessen vertritt teilweise oder ja. Und wichtig ist auch, geringer, wesentlich geringer, die Kompetenz im Thema Altersversorgung und weniger Kompetenzen wird ihnen in Steuer- und Finanzpolitik sowie Asyl- und Flüchtlingspolitik zugesprochen, obwohl die Kompetenzen, die man ihnen zuspricht, im Vergleich zu 2021 ein wenig gestiegen sind. Aber natürlich werden ihnen in diesen Themen, ne, Steuer- und Finanzpolitik und Asyl- und Flüchtlingspolitik, weniger Kompetenzen zugesprochen als jetzt zum Beispiel der CDU, die natürlich da wesentlich mehr Kompetenzen aufweisen kann, weil das ja auch deren Themenschwerpunkt mit sind.
Schauen wir auf die FDP. Die FDP hat von den drei Ampelparteien relativ am meisten verloren. Und was so Ansichten über die FDP angeht, so stimmen 58% der Menschen zu, dass die FDP in der Ampel gezeigt hat, dass sie kein vertrauenswürdiger Koalitionspartner ist. Und 57% stimmen der Aussage zu, dass es Christian Lindner mehr um sich selbst geht als um die Sache. Das war auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass Menschen vor allem den Kurs von Christian Lindner, nicht unbedingt die FDP als Ganzes, aber den Kurs von Christian Lindner nicht so unterstützt haben. Was waren denn trotzdem so die wichtigen Themen, mit denen die FDP überzeugen konnte?
Also die FDP kann vor allem mit Kompetenzen zur Steuer- und Finanzpolitik überzeugen, obwohl sie auch da im Vergleich zu 2021 einbüßen mussten, was sicher daran liegt, dass die Menschen auch etwas, ja nicht enttäuscht, aber vielleicht erbost sind über das Ampel-Aus und auch wie die wirtschaftliche Lage jetzt in den vergangenen Jahren war, obwohl man natürlich darüber streiten kann, ob das jetzt wirklich an der Regierung liegt oder einfach an den äußeren Umständen, also Ukraine-Krieg. Das sind einfach Sachen, dafür kann keine Partei etwas, aber nichtsdestotrotz kriegen die dafür dann am Ende die Quittung. Ne?
Wenn wir uns die Wählerwanderung anschauen, dann sind vor allem Menschen von der FDP zur Union gegangen, aber auch viele zur AfD. Auf die AfD kommen wir jetzt zu sprechen. Hier würden 74% der Menschen zustimmen, dass die AfD sich nicht genug von rechtsextremen Positionen distanziert. No shit. Ich würde sagen, die ganze AfD ist eine rechtsextreme Position.
Ja, was hier auch noch deutlich zu sehen ist, wo ich die Meinung auch teilen würde, 65% stimmen nämlich der Aussage zu, dass sie Angst haben, dass die AfD unsere Demokratie zerstört. Das würde ich einfach mal so stehen lassen. Und ich freue mich natürlich, dass 65% dieser Aussage zustimmen, was ja auch nochmal deutlich zeigt, die AfD hat zwar diese 20,8%, aber 20,8% ist eben keine Mehrheit und das ist ein Fünftel aller Wahlberechtigten. Das darf man natürlich nicht ignorieren, aber nichtsdestotrotz heißt es, dass es da draußen auch noch 4/5 der Deutschen gibt, die sich gegen die AfD entscheiden.
Was die Kompetenzen anbelangt, so konnte die AfD vor allem mit Kriminalitätsbekämpfung punkten und mit ihrer Asyl- und Flüchtlingspolitik, aber eben auch mit den ostdeutschen Interessen und schneidet da auch noch etwas besser ab als zum Beispiel die Linkspartei. Noch ganz interessant finde ich das Thema Demografie auch hier, denn die 60-Jährigen und Älter sind die Menschen, die am allerwenigsten die AfD gewählt haben. Vor allem die 70-Jährigen und Älter haben nur zu 10% die AfD gewählt. Da haben die jungen Menschen und die 20- bis 40-Jährigen viel, viel mehr die AfD gewählt. Vor allem die 35- bis 44-Jährigen haben zu 26% die AfD gewählt. Und auch wenn wir hier auf die Wählerwanderung schauen, eine Besonderheit, die haben zwar viele Stimmen von der Union bekommen, aber vor allem haben ganz viele Nichtwähler, also Menschen, die sonst nicht wählen gehen, haben die AfD gewählt. Und um noch ein Wort zum BSW zu sagen, das BSW hat ja auch so ein bisschen drauf gespielt von der AfD durch ihre Migrationspolitik, ein paar abzugreifen, die haben nur etwa 60.000 Menschen von der AfD zu sich holen können, was wirklich nicht viel ist. So, das waren so ein bisschen die Überblick über die Parteien, über die Bundestagswahl, über das, was war und was ist jetzt mit dem, was noch kommt.
Ja, wenn ich das wüsste, ne? Nein, eigentlich ist klar, was kommen wird. es wird eine GroKo werden. Weil, was ist die Alternative? Die Alternative ist, die CDU und CSU koalieren mit der AfD. Aber ich glaube, wenn das passiert, dann kann Friedrich Merz einpacken. Dann gehen die hier nämlich alle ganz schön auf die Barrikaden. Auch wenn die natürlich eine politische Mehrheit haben, ist das eigentlich indiskutabel. Ne?
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das passiert. Die Verhandlungen zwischen CDU und SPD werden sicherlich schwer, weil die Positionen jetzt doch sehr weit auseinander stehen. Lars Klingbeil scheint jetzt bei der SPD das Ruder übernehmen zu wollen, trotz Kritik, die von den Jusos kommt. Große Überraschung für mich persönlich ist, dass Scholz, der ja sein Direktmandat in Potsdam gewonnen hat, anscheinend doch weiter Bundestagsabgeordneter bleiben will. Bisher war so von ihm so ein bisschen das Statement im Sinne von, gut, wenn er jetzt nicht Kanzler wird, dann war es das für ihn. Der Mann ist ja auch, glaube ich, 66 Jahre alt. Das wundert mich, aber mein Gott, er ist als Direktkandidat gewählt, das ist sein gutes Recht. Ja, was ist jetzt mit FDP und Grüne? Also Christian Lindner ist raus, der sagt der Politik adieu, Marco Buschmann ebenso. Jetzt mal schauen, wer sich da durchsetzen wird. Strack-Zimmermann hat auch schon zumindest gesagt, dass sie dafür offen wäre. Aber auch bei den Grünen, Robert Habeck, überraschend, will nicht mehr aktiv in der Bundespolitik eine führende Rolle zumindest spielen. Mal schauen, was das jetzt genau wird, ob er überhaupt dann noch im Bundestag sitzen wird oder nicht. Was noch ein wichtiges Thema im Bundestag ist, dass es jetzt eine Sperrminorität gibt von Linken und AfD. Also ohne die Linke oder die AfD kann eine nächste Bundesregierung keine Zweidrittelmehrheit erlangen. Das war bisher nicht so. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel eine Reform der Schuldenbremse durchgesetzt werden soll oder auch für die Ernennung von Richtern am Bundesverfassungsgericht, dafür ist so eine Zweidrittelmehrheit notwendig, muss man auf Stimmen von Linke oder von AfD setzen. Ich persönlich finde jetzt weniger schlimm, grundsätzlich mit den Linken zu kooperieren. Da gibt es in manchen Punkten sicherlich hoffentlich mehr Gemeinsamkeiten als mit der AfD, aber gerade im Thema Verteidigungspolitik könnte das schwierig werden, weil sich da SPD und CDU einigermaßen einig sind, also gerade mit Boris Pistorius, der ja auch eine eher, ich sag mal, CDU-nähere Position noch vertritt, ist da jetzt eigentlich ein relativ klarer Kurs von mehr Militärausgaben, Aufrüstung, mehr dafür tun, mehr Leute für die Bundeswehr zu gewinnen. Das wird der Linken natürlich nicht schmecken, da wird sie was gegen tun wollen und halt auch ihre Machtposition, die sie damit jetzt eben hat, auch nutzen wollen und dass man die AfD quasi nutzt, um da weiter voranzuschreiten, könnte man vielleicht sagen, dass Merz das eventuell erwägen würde, aber das wird die SPD sicherlich nicht mitmachen. So, wie blickst du denn jetzt so auf das Ergebnis, auf die Zukunft?
Die Zukunft, ne? Also die GroKo, die muss irgendwie halten, weil wenn das nicht passiert und keine Einigkeit oder Stabilität nach außen repräsentiert wird, dann werden die Leute vermutlich noch unzufriedener und die nächste Regierung könnte unter AfD-Beteiligung stattfinden, weil die AfD vielleicht dann noch mehr Zulauf generieren kann, wenn jetzt einfach kein geschlossenes Bild gegen, ich sag mal, rechte oder rechtsextreme Parteien gezeigt wird, haben wir ein großes Problem.
So würde ich das auch sehen. Die nächste Regierung muss es schaffen, besser daran zu sein, die Probleme der Menschen zu lösen, muss Einigkeit und Stabilität zeigen. Sonst haben wir eben, wie du schon sagst, 2029 eine AfD von über 30% und dann haben wir noch viel größere Probleme. So, und wie geht's jetzt hier weiter? Also es geht erstmal weiter wie gewohnt. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Ich spreche mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, jetzt auch mal mit Nicht-Politikern. Da ist einiges geplant, aber ich werde auch weiter mit Politikern sprechen, als nächstes erstmal mit Landtagsabgeordneten aus NRW. Wenn ihr bestimmte Wünsche bezüglich eines Kandidaten oder einer Kandidatin habt, gebt gerne Bescheid. Danke dir, Lina.
Bitteschön.
Bis dahin und bleibt nett zueinander. We'll be right back.